Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts. Allerdings in einem ganz neuen Setting, in einem Setting, das mir der Jörg selbst von sich aus vorgeschlagen hat, wo er mir eine kurze WhatsApp-Nachricht geschrieben hat und gefragt hat: Hey Thomas, wie wäre es eigentlich, wenn wir ein Duo-Format machen würden, wo ich ein bisschen aus der Realität, aus der Praxis mit einem Online-Shop oder generell mit einem E-Commerce-Unternehmen erzählen kann? Und ja, 2 Wochen später, oder ist es vielleicht sogar nur 1 Woche später, haben wir beschlossen, wir machen das. Ich sehe jetzt Jörg sein Podcast-Setup, bin super stolz, dass das so schnell gegangen ist und freue mich extrem, solche Leute bei mir begrüßen zu dürfen und hoffe, dass das auch in Zukunft ein Format ist, das uns laufend durchtragen wird und uns ganz nah am Online-Shop-Geschehen halten wird. Deswegen mal, Jörg, Frage zu dir: Wie geht's dir heute? Und wie bist du hierher gekommen? Was hat dich geritten, mich zu fragen?
Ja, danke Thomas für die Einladung, und ja, mir geht's gut. Ich freue mich auf den Podcast. Bin gespannt, wie das so wird, das Format, aber ich glaube, dass das ein ziemlich cooles Format wird. Warum das Ganze? Ich habe immer schon mit dem Gedanken gespielt, das selber mal zu machen. Wir sind im Ernährungsbereich tätig und dachte, müsste man eigentlich mal starten, und dann hatte ich zufällig deinen Podcast mal wieder gehört. Und dann war eben die Ansage, dass du jetzt Solo-Folgen machst, und dachte ich, schreibe ich einfach mal eine WhatsApp und schau, was dabei zurückkommt, wenn ich mich anbiete als Speaker oder Gesprächspartner. Und jetzt 1 Woche später sitzen wir hier.
Ja, so schnell kann es gehen. Die Solo-Folgen wird es auch weiterhin geben, aber das, wie gesagt, ist eine ganz separate Spur, die wir da fahren wollen. Ich höre selber, glaube ich, auch ziemlich viele Podcasts, wo es eigentlich immer darum geht, dass die zwei selben Personen eigentlich über Dinge reden. Und da finde ich, es gibt ja fast niemanden, der besser passt als du. Ich habe da ein bisschen in den Katakomben meines Unternehmertums geschaut. Ich habe es kurz im Vorgespräch auch schon gesagt. Du warst damals bei unserem ersten Treffen mit dabei, da war ich noch gar nicht selbstständig, wo wir einfach ein paar Leute zusammentrommelt haben, die ein bisschen über E-Commerce plaudern. Du warst schon im Podcast zu Gast, also für die, die eine längere Story mal von dir hören wollen, die vielleicht schon ein bisschen verjährt ist, können auch da ein bisschen in den Folgen runterscrollen. Und du warst einer der ersten Speaker, die wir bei einer Abendveranstaltung in Wien hatten. Deswegen erstmal großes Dankeschön, Jörg, dass du da so supportive mit dabei bist. Deswegen freue ich mich, das auch zurückgeben zu können im Zuge von Podcast-Reichweite oder wie auch immer man das beschreiben könnte. Aber vielleicht für die, die dich noch gar nicht kennen oder vielleicht jetzt in den letzten 3 Jahren noch nicht dabei waren, magst du vielleicht einfach mal kurz vorstellen, wer du bist auf der einen Seite und was du für ein Unternehmen auch aufgebaut hast?
Ja, gerne. Ich hatte vor knapp 8 Jahren mittlerweile Saturo gegründet. Saturo, wir machen gesunde Lebensmittel, die man super schnell, super einfach konsumieren kann. Unser Flagship-Product ist da natürlich die Trinkmahlzeit. Das heißt, das haben wir, waren wir der Ersten in Europa, die es auf den Markt gebracht haben. Und seitdem haben wir das immer weiter aufgebaut, neue Produkte dazugenommen und das Ganze dann primär im E-Commerce gestartet, aber natürlich auch einfach Multichannel über die Zeit aufgebaut. Und ja, so stehen wir heute da, bedienen eigentlich alle europäischen Märkte mit dem Fokus klar auf E-Commerce, aber auch Handel ist einfach ein gutes Standbein, das wir einfach nach und nach immer weiter aufbauen.
Perfekt, coole Intro. Magst du vielleicht noch ein paar Sätze zu dir sagen? Das war jetzt mal, ich sage jetzt mal, die berufliche Identität, aber für die, die dich vielleicht auch so als Person kennenlernen wollen und jetzt noch zur Stimme ein Profil sich denken möchten, wie würdest du dich beschreiben für jemanden, der dich nicht kennt?
Danke für die Erinnerung. Ich vergesse es natürlich immer, mich selber vorzustellen, weil natürlich Saturo schon ein extrem großer Teil meines Lebens ist. Nein, zu mir selber, 36, 37 Jahre alt. Irgendwann ab 30 hört man auf zu zählen, gefühlt.
Verstehe ich
total. Und vom Background eigentlich Ingenieurwesen studiert, habe das eigentlich begonnen in Deutschland, war dann mal ein Jahr in China, dann in der Schweiz das Ganze zu Ende gebracht und dann irgendwann in die E-Commerce-Hauptstadt Wien gekommen.
Sehr brav.
Und das ist mal so mein Background, Leidenschaft einfach für Ernährung, für gesunde, ausgewogene Ernährung, kam eigentlich bei mir dadurch, dass ich regelmäßig laufe und auch im Marathon teilnehme. Da war einfach immer die Fragestellung, wie kann ich mich gesund ernähren? So ist es zu Saturo gekommen, Aber das prägt mich so ein bisschen. Und Unternehmer mit Leidenschaft, wie gesagt, macht das schon seit 8 Jahren und das ist dann schon eine coole Herausforderung. Und ja, das prägt mich.
Das Laufthema noch aktuell bei dir?
Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage,
war das jetzt ein harter Punkt?
Ist ein harter Punkt, weil ich es gerne möchte. Ich hatte mir eine meiner Bucketlist, ist, ich würde gerne einfach die 8 großen Marathons dieser Welt irgendwann mal laufen.
Geil. Okay.
Boston hatte ich damals, als ich selbst in Boston war, leider nicht geschafft. Ging es irgendwie um eine Viertelstunde, um sich zu qualifizieren. Aber ist noch auf meiner Bucketlist. In den 30ern hat man sein größtes Laufpensum oder seine größten Möglichkeiten, deswegen ist es noch nie zu spät. Aber ich glaube, Marathon kann man immer laufen, wenn man sieht,
schauen wir mal,
wer da alles dran teilnimmt.
Format dann langfristig erhalten bleibt, weil dann können wir ja eine Post-Marathon-Podcast-Folge aufnehmen. Wäre ja, natürlich sehr, sehr lässig. Mit Ankündigung in dieser Folge gleich.
Ja.
Gut, ich würde sagen,
ist noch auf der Bucketlist.
Sehr gut. Starten wir mal voll rein. Du hast mir generell den Vorschlag gemacht, einfach über so ein paar Themengebiete, die euch so im Alltag beschäftigen, darüber zu sprechen. Da auch gar nicht so viel den Deep Dive zu machen, sondern einfach auch mal so die Gedanken auszuwählen oder die Punkte rauszunehmen, über die man zu dem Thema mal sprechen sollte. Du hast mir da verschiedene Punkte genannt, wie Buchhaltung, KI-Ersatz, ihr habt Online-Marketing-Strategien fürs kommende Jahr geplant. Ich würde jetzt den Ball zu dir spielen, über welches Thema würdest du als erstes gerne mal ein paar Worte verlieren?
Wir können gerne anfangen mit dem Thema KI-Einsatz, da speziell Softwareentwicklung, Shopify-Entwicklung ist eigentlich eher das genaue Stichwort, weil wir gerade selber dabei sind, die Webseite zu relaunchen. Das heißt, das ist eigentlich so ein spannendes Thema, wo ich extrem viel gelernt habe, jetzt gerade in den letzten 2-3 Monaten, weil sich da einfach extrem viel getan hat. Das könnte so ein gutes Thema sein.
Dann starten wir voll rein. Dann glaube ich, gleich zu Jahresbeginn mit KI anzufangen, ist auf jeder Passwortliste sowieso drinnen. Wir nehmen uns aber mal als Ziel, da auch wirklich ein bisschen konkreter zu werden und jetzt nicht nur theoretisches Blabla loszuwerden, sondern da ein bisschen tief einzutauchen. Du hast mir schon davor gesagt, Shop wird weiterentwickelt, aber jetzt in Zeiten von KI überlegt man sich da zweimal, lagert man das überhaupt noch aus, beziehungsweise an wen lagert man es noch aus? Magst du vielleicht einmal so ein bisschen deinen Gedankengang teilen?
Genau, vielleicht kurz, wie haben wir es früher gemacht? Also früher im Sinne von einem halben Jahr. Ich hatte einen ziemlich guten Freelancer, der uns dabei unterstützt. Das heißt, das Setup war so, ich habe ein Ticket geschrieben, wir brauchen die und die Funktion oder passt bitte die und die Section an in Shopify. Er hat das dann gemacht, es ging dann zu mir in das Review, ich habe es mir dann angeschaut, erstmal funktioniert alles, habe mir da auch häufig dann von ihm einfach Videos geben lassen, wo er die Funktion demonstriert, weil häufig hieß es, funktioniert, aber dann einfach aufgemacht, schon der erste Fehler. Das heißt, habe mir es dann angeschaut, funktioniert es, also aus User-Sicht, bin dann noch in den Code reingegangen, ist es einfach dem Shopify-Theme-Standard entsprechend programmiert, weil häufig hatten wir ganz, ganz früher das Thema, es wurde zwar abgegeben, es wurde entwickelt, hat funktioniert für den User, aber es war hinten so ein Chaos, das heißt, wurde einfach JavaScript verwendet, wo es einfach völlig unnötig war und das hat einfach dazu geführt, dass der Code irgendwann nicht mehr managebar war. Das heißt, das war so ein bisschen eine Aufgabe dann, in Anführungszeichen im alten Setup, das sicherzustellen, dass die Qualität einfach stimmt vom Code. Und es hat eigentlich ganz gut funktioniert, nur die Turnaround-Time war dann einfach, ja, für gefühlt simple Tickets war dann, ich muss es immer schreiben, im Detail spezifizieren, dass genau so rauskommt, wie ich es auch gerne hätte. Und es hat einfach viel zu lange gedauert. Natürlich dann noch die Entwicklung und das Nervigste war eigentlich immer diese ganze Review-Phase und Rework-Phase, wo es dann einfach nachgearbeitet werden musste. Das hat einfach so viel Zeit geschlungen. Teilweise sind dann auch Tickets einfach untergegangen, weil ich innerlich irgendwie genervt war, die simpelsten Sachen zu feedbacken. Natürlich war vielleicht dann nicht die richtige Person, kann man vielleicht auch sagen. Overall war die Qualität eigentlich gut. Aber es waren so einfach so simple Dinge, wo ich mich dann irgendwie innerlich immer ein bisschen geärgert habe. Aber auch nicht den Schritt gehen wollte, jetzt dann extrem viel Geld zu zahlen. Das heißt, wir hatten da zusammengearbeitet mit einem Freelancer aus Indien, mit dem wir auch heute noch zusammenarbeiten, der extrem gut war eigentlich oder auch ist. irgendwie 25, 30 Dollar oder so gezahlt. Und ja, das war unser altes Setup. Genau, so ist das Ganze zustande gekommen.
Setup jetzt toolmäßig aus? Also, du hast mir, glaube ich, von Cursor oder sowas erzählt mal. Hast du dich da selber eingelernt oder wie bist du vorgegangen, dass du jetzt KI coden kannst, mehr oder weniger?
Also, ich konnte vorher schon auch coden. Ich hatte vorher die Sachen schon auch selber machen können, aber es hat einfach zu lange gedauert. Deswegen hatte ich es outgesourced. Deswegen hatte ich auch einen extrem guten Blick auf den Code. Könnte natürlich sagen, man lässt es einfach so, wie es ist. Funktioniert ja. Aber die Probleme kommen erst hinterher, deswegen hatte ich da sehr viel Augenmerk drauf geworfen und dann auch kleine Sachen einfach schnell selber korrigiert. Neues Setup sieht so aus, wir haben nach wie vor noch unser Ticketsystem, einfach weil wir da auch quasi die Versionierung haben. Das heißt, wir schreiben immer, was wir ändern wollen, erstellen dann in GitHub einen sogenannten Branch, dass wir, wenn wir was neu entwickeln, es auch ausgiebig testen können. Den ganzen laden wir dann eigentlich in Cursor. Cursor ist einfach eine Entwicklungsumgebung, die einfach KI extrem stark integriert hat. Also KI bedeutet hier in dem Fall, ich habe Zugriff auf alle gängigen Modelle und kann dann einfach, wie in KI üblich, beschreiben, was ich gerne hätte. Das heißt, angenommen, das war jetzt das Letzte, was ich geändert habe, sollte ein Product-Slider angepasst werden. Das heißt, ich bin einfach reingegangen, hey, pass bitte den Product Slider an. Ich möchte, dass der Abstand zum linken Rand in dem und dem Szenario, wenn das dritte Bild ausgewählt ist, etwas größer ist. Dann kam eben Code raus, der dann auch gleich implementiert wurde. Gibt es dann eben noch die direkte Verbindung zu Shopify. Das heißt, ich habe dann einfach gleich mein Theme live geupdatet. Also nicht im Live-System, aber ich habe es dann gleich im Browser gesehen und habe dann sehen können, okay, hat das die entsprechende Ergebnis gehabt oder nicht. Wenn es das nicht hatte, habe ich es genau beschrieben, was ist das Problem oder wo stimmt es nicht. Habe dann eben noch auch Screenshots, wenn es nicht gepasst hat, mitgegeben und dann quasi das Feedback direkt gegeben, kam wieder neuer Code raus, wieder neu getestet. Auch immer wieder mal reingeschaut in den Code, was passiert eigentlich. Es kann manchmal immer noch sein, dass einfach halluziniert wird und einfach irgendwas keinen Sinn macht. Das heißt, da dann halt schon immer das Augenmerk drauf haben, dann immer wieder Feedback geben, hey, bitte bleibe in dem Shopify-Standard und dann funktioniert es auch in der Regel. Wenn das dann funktioniert ist oder funktioniert hat, dann bin ich nochmal wirklich reingegangen in den Code, geschaut, was hat er wirklich genau gemacht, das versucht zu verstehen. Und dann, bevor es ins Live-System geht, ist dann immer noch so die Ansage, bitte schreibe ein Commit-Message. Das heißt, er beschreibt einfach, was er geändert hat, die KI, und fügt es dann quasi ein. Somit kann ich eigentlich nachvollziehen, wenn ich später mal feststelle, was war eigentlich das Problem. Okay, in dem Commit war es kaputt, ab da hat es nicht mehr funktioniert und so habe ich einfach die Möglichkeit nachzuvollziehen, was habe ich geändert, was sollte funktionieren und was sind mögliche Hinweise, falls es nicht mehr funktionieren kann.
Ich habe auch dieser Feedback-Loop, wie du vorhin gesagt hast, allein, dass sich das KI-Tool auch selbst reparieren kann, sozusagen, wenn es jetzt Code geschrieben hat, der nicht funktioniert oder ehemalige Code-Snippets nicht funktionieren, das auch nicht automatisch, aber mittels Prompt dann korrigiert werden kann, ist schon sehr, sehr viel wert.
Ich meine, das Spannende dabei ist eigentlich, ich habe natürlich das Verständnis von Programmierung, ich kann nachvollziehen, was passiert, aber selbst wenn ich das nicht hätte, könnte ich quasi mit dem letzten Prompt sagen, hey, bitte prüf nochmal, was du geändert hast, ist das in dem Shopify Standard oder kann ich es noch einfacher machen oder wo siehst du Probleme? Weil es gibt für Edge Cases, da ist extrem gut, rauszufinden, okay, in dem und dem Szenario, was wahrscheinlich nie vorkommt, aber es könnte, und es kommt natürlich dann vor irgendwann bei einem Kunden, dann kann er selber diese Sachen noch prüfen und kann gegebenenfalls sagen, okay, das sind mögliche Probleme, kann dann auch gleich die Lösung implementieren.
Verwendet er Liquid als, ich sag jetzt mal, Systemunterlage? Wie hast du es Cursor beigebracht, dass er in Liquid spricht? Hast du es ähnlich wie bei einem GPT einfach mit einer vordefinierten, verhalte dich wie ein Shopify-Developer und sprich in der Codesprache, die Shopify wählt, ausgeführt oder wie bist du da rangegangen? Also besonders für Augenmerk jetzt für Personen, die vielleicht gerade Shopify-Shop neu aufbauen oder ähnliches und sich auch ein paar Kosten oder Stunden sparen wollen. Was sollten sie davor machen, bevor nicht irgendein blödsinniger Code rauskommt?
Also das, was du gerade beschreibst, war die alte Version, wie man mit KI umgegangen ist, als es Cursor noch nicht gab. Jetzt mit Cursor hat er quasi Zugriff auf dein ganzes Repository, also auf deine ganzen Shopify-Files. Und damit weiß er schon, es geht um Shopify. Das heißt, du musst es ihm gar nicht mehr sagen. Er erkennt das automatisch. Du kannst natürlich noch sagen, hey, es ist, also bei uns ist die Basis, das neueste Theme von Shopify quasi, ist das Horizon-Theme. Es wurde irgendwie vor einem 3-4 Monaten oder so gelauncht, oder ein halbes Jahr, jetzt seit einem 3-4 Monaten ist eigentlich eine stabilen Version. Da habe ich ihm einfach noch gesagt, bitte bezieh dich darauf, auf diese neueste Horizon-Theme, weil sonst hat er vorher immer Shopify erkannt. Und da die Daten halt in der KI meistens etwas älter sind, halbes Jahr plus, hätte er quasi den Shopify, den alten Standard zur Rate gezogen. Durch das, dass ich ihm gesagt habe, und mittlerweile weiß er es, also hat sich es irgendwie gemerkt oder zieht sich die Infos. Das heißt, ich muss es ihm eigentlich gar nicht mehr sagen, sondern ich mache einfach nur einen neuen Agenten auf und sage hier, das und das will ich ändern und der Code passt dann.
Wie oft änderst du was mit KI? Also wenn man jetzt auf deine Woche schaut, kommt das fast nahezu täglich vor, dass du das jetzt verwendest oder hast du da eigene Zeitpunkte, wo du sagst, okay, alle 2 Wochen schauen wir mal ein bisschen über den Code drüber und bearbeiten das, was übrig geblieben ist.
Durch das, dass wir gerade den Shop komplett relaunchen, eigentlich jeden Tag, alle 3-4 Stunden gefühlt.
Also wieder back, zurück zum Entwickler.
Ja, es ist natürlich dann mal eine gute Ausgangsbasis, aber das hatte ich damals schon gemacht. Warum? Weil wenn die Basis schon nicht passt, dann sind jegliche Adaptionen, die du halt eigentlich regelmäßig hast, also sprich vorher, als wir jetzt den Shop am Laufen hatten und mal eine gute Version hatten, musst du schon immer wieder alle 2 Wochen oder so irgendwas anpassen, weil du irgendwelche AB-Tests machst oder so. Das heißt, es wird kontinuierlich sein. Aber wenn du halt die Basis schon nicht extrem gut hast, dann wird jedes Folgethema dann immer größer und problematischer. Und das Hauptaugenmerk ist eigentlich Geschwindigkeit. Das heißt, das ist noch so ein bisschen, was man testen muss. KI hat früher vor einem halben Jahr oder so, war der Code extrem lang, hat funktioniert, aber war vielleicht umständlich. Mittlerweile sehe ich das nicht mehr so extrem, sondern ist eigentlich schon relativ effizient. Aber das ist nochmal so ein Schritt, den ich vorhin vergessen habe. Wenn jede Änderung, die wir machen, testen wir einfach mit Google Page Speed. Hat sich da irgendwas verschlechtert oder gar verbessert? Weil häufig in der Vergangenheit war es so, wir haben ein neues Feature entwickelt, das cool war, aber dann wurde die Seite einfach extrem langsam. Und wenn du es nicht jedes Mal testest, dann hast du es irgendwie nach der 5., 6. Änderung gemerkt. Und dann war es halt extrem schwer, wieder zurückzugehen. Wann ist das eigentlich passiert? Ja, deswegen gehört das eigentlich immer zu einem guten Deployment, bevor es live geht, zu schauen, hat sich die Geschwindigkeit verändert oder nicht.
Geschwindigkeit habe ich mir auch so ein bisschen als Conclusio jetzt für den Talk mehr oder weniger rausgenommen, weil ich glaube, kostentechnisch, wenn du sagst, dein indischer Freelancer war jetzt nicht der teuerste mit $25 oder $30 pro Auftrag, pro Stunde, whatever, aber es ist tatsächlich eher dieses, wie viel schreibe ich hin und her, wie lange brauche ich, bis ich tatsächlich eine Wartung, die ich an meinen Onlineshop habe, am Programmiercode habe, umgesetzt habe. Und wenn die Zeit zum mehr oder weniger der Return einfach schneller da ist und ich das schnell testen kann, ob es auch tatsächlich was gebracht hat und auch selbst mein Ziel, also mein Ergebnis viel besser definieren kann, ist da Geschwindigkeit sicher auch ein guter Vorteil, nicht nur die Kostentangente, die man sich da dafür spart, vielleicht auch die, die es nicht wissen, was kostet Cursor?
Gefühlt nichts.
Gibt es ab null.
Die günstigste Variante ist ja free. Man geht wahrscheinlich nicht viel, ich weiß nicht. Ich hatte mit der $20 angefangen. Die sind auch super flexibel. Ich habe es am Anfang mal genutzt, vor einem Dreivierteljahr, da war es nicht so geil. Habe es dann wieder gekündigt, habe selbst meine 18,75 Euro wieder zurückbekommen, weil ich es irgendwie nach einer Woche oder ein paar Tagen, also die sind extrem fair. Jetzt das größte Paket sind, glaube ich, irgendwie 200 Euro. Das hatte ich jetzt halt gebraucht, wenn du es halt jeden Tag 8 Stunden nutzt und du jetzt nicht die effizientesten Anfragen machst. Ja. Selbst das 200 Euro bei einer Entwicklung ist quasi nichts. Und ja, deswegen war da nicht lang überlegt, einfach halt die größte. Oder es fragt dich ja auch immer, wenn du auf ein Limit kommst, möchtest du upgraden, dann kannst du im nächsten Monat, wenn du es wieder nicht nutzt, halt wieder downgraden auf 20 Dollar. Die Kosten sind eigentlich zu vernachlässigen.
Okay.
So. Aber ja, die, was, ja, die Turnaround-Time ist auch nochmal extrem gestiegen. Mein Entwickler war schon immer extrem spontan und hat auch immer extrem schnell reagiert. Aber trotzdem dieses Feedback, Zeitverschiebung, ist dann schon immer wieder so ein Thema. Ja, kann man alles irgendwie anders lösen mit anderer Zeitzone und so weiter. Aber selbst das zu artikulieren, was ich meine, ihm dann zu sagen, er muss es noch verstehen, wie ich das meine, es dauert einfach. Und so kann ich es einfach mit KI eingeben. Ich meine, was mir jetzt noch gekommen ist, weil es doch besser ist, wenn man länger schreiben muss, die Prompts. Es gibt dann aber auch eben KI, die deine Stimme erkennen. Das heißt, das ist noch so das zweite Tool. Das heißt, ich schreibe nicht mal mehr den Prompt selber, sondern diktiere es einfach. Sag, bitte ändere mir das. Und das war jetzt in den letzten Tagen dann eigentlich nochmal der größte Effizienzgewinn, dass ich nicht mehr alles von Hand schreiben muss, sondern einfach die KI schon die Stimme erkennt und dann den Prompt macht.
Und in der Ausdrucksweise, weil dann beginnst du einfach mal einen Satz und führst ihn dann so um Ecken weiter und sagst noch zwei, drei Dinge dazu, die du gerade beim Reden merkst, die du noch dazu sagen wolltest, wird der Prompt dann entsprechend effizienter.
Ja, es ist immer Fluch und Segen zugleich, weil wenn ich es schreibe, dann mache ich mir über jedes Wort Gedanken und beim Sprechen spreche ich halt einfach mal. Aber ja, das stimmt. Ist natürlich auch so die... Aber ja, es funktioniert immer noch extrem gut. Ich habe
die nächste Folge rausgesucht, weil das natürlich in Frage stellt, ob eine Agentur oder halt eine Person, ein Developer im Team tatsächlich noch notwendig wird. Aber das hängen wir nicht mehr an diese Folge ran, sondern das wird vielleicht für eine weitere Folge dann ein ganz, ganz spannendes Thema. Also deine Blickwinkel zu sehen oder was eine Agentur 2026 können sollte oder wie sie mit dir zusammenarbeiten sollte. Ja, sonst noch was anzufügen, was dem zugehörig erscheint?
Naja, Thema ich glaube, viele scheuen sich einfach vor dem Thema Coden im Webshop und so weiter. Also ich glaube, jetzt mit KI gibt es eigentlich die Ausrede nicht mehr. Man muss wirklich nicht coden können, muss einfach mal ausprobieren. Das Grundsetup muss stimmen, aber da gibt es so viele Tutorials. Also einfach mal anfangen und ausprobieren und sehen, dass es einfach viel, viel schneller geht und die Ergebnisse teilweise auch deutlich besser sind.
Welche Tutorials hast du genutzt? Klassisch YouTube oder über eigene Plattform?
Ja, YouTube, aber auch mit KI kann man schon viel, also einfach beschreiben, was man machen will. Ich will Cursor einrichten mit Shopify, erklär mir die Command-Line-Interface von Shopify.
Sehr schlau. Also, man bastelt sich eigentlich seine eigenen Erklärvideos oder Erklärtexte auch zusammen.
Genau, also da gibt es eigentlich keine Ausreden mehr, das nicht zu nutzen.
Perfekt, gut. Wir sagen, es gibt auch keine Ausreden mehr, dass wir diese Folgen weiter behalten, weil ich glaube, alleine jetzt mit der ersten Folge schon gut über 20 Minuten gekommen sind, würde ich mal sagen. Wir beenden da mal die Folge zum Thema KI seitens deinerseits und bedanke mich einmal für die wunderbare erste Folge mit dir gemeinsam und auf viele weitere. In diesem Sinne von meiner Seite aus ein alles Liebe und Bye-bye und lieber Jörg, dir überlasse ich die letzten Worte zur Verabschiedung.
Vielen Dank, Thomas, auch für das, dass du mir die Chance gegeben hast, der Teil von dem Podcast zu sein und freue mich dann auf die weiteren Gespräche.
Alles Liebe und bye bye.
Ciao.